Wir schauen eine Frau in der Bibel und ich habe lang darüber Gedanken gemacht und Gott hat einfach diese eine Frau auf meinem Herz gelegt und ich glaube, ich bin im Gebet gewesen. Ich habe gedacht, ah Gott, ich möchte nicht nur zu Frauen reden oder auch, aber wir können aus der Bibel von dieser Person lernen. Auch die Männer, die hier sitzen, wir können viel von dieser Person lernen und ich möchte über eine Frau reden, die Hannah heißt. Als Jugendliche sind wir auch ins Buch 1. Samuel und ich finde es voll cool, dass wir Kapitel für Kapitel reingehen und darüber reden und es ist so ein Segen gewesen und ich finde diese Frau echt richtig cool. Nicht nur ein Vorbild für die Frauen, sondern auch für uns als Männer. Und ich lese aus 1. Samuel, Kapitel 1, Vers 6 bis 18. Hat jemand eine Bibel dabei? Ja? Hat jemand eine richtige Bibel dabei? Keine Medienbibel, bitte. Möchte jemand nach vorne kommen und diese Bibeltext für die Mamas lesen? So, mutige für die Mamas. 1. Samuel, Kapitel 1, Vers 6 bis 18. Komm, wer möchte hier nach vorne kommen und den Bibeltext vorlesen? Oh, war der niemals in Schule? Da sehe ich eine Hand. Was hast du für eine Übersetzung?
Schlachter.
Okay, das kann ich mal lesen, genau.
Okay,
Eins, 6 bis 18. So.
Ich werde jetzt aus Schlachter lesen. Eli und Samuel, die zwei letzten Richter in Israel. Samuel von Gott erbeten und ihm geweiht. Und es war ein Mann aus Ramat. 6 bis 18, okay. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Alkana aber, ihr Mann, sprach dann zu ihr, Hanna, warum weinst du und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Und eines Tages stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gewesen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels, Tempel des Herrn. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich dem Herrn geben, solange er lebt und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Während sie nun lange vor dem Herrn beteten, beobachte Eli ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, so dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du denn noch betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Hanna aber antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter des Belials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Dann antwortete Eli und sprach, geh in Frieden, der Herr Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihren Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr traurig aus.
Super, vielen Dank. Lass uns beten.
Danke, Gott, für den
Texten, wie wir jetzt gerade auch gelesen haben. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns zeigst, was du uns durch diese Frau belehren willst, Herr. Und Vater, wir wollen lernen. Wir machen uns auf, Vater, und wir wollen aus deinem Wort lernen. Und ich bete, Herr, dass das Wort uns allen segnet, Herr, in Jesu Namen. Amen. Hannah wollte seit Jahren ein Kind haben. Und ich habe eine Predigt gehört und da wurde diese Frage gestellt und ich würde auch das mal hier probieren. Die Frage ist, wann ist man eigentlich bereit für Kinder? Wann ist man wirklich bereit, Eltern zu werden? Schau mal, ich frage an euch, wann ist man bereit? Nie? Mhm. Wann ist man bereit, Kinder zu haben? Ey, seid ihr da? Wann ist man bereit? Tipp, viele hier, die Kinder haben, oder? Ja? Wann ist man bereit, Kinder zu haben? Oder Eltern zu werden? Ja? Okay. Also sag mal.
Es gibt keine Zufall.
Okay, auch gute Antwort, ja. Also wir werden verschiedene Antworten haben, ja. Und es gibt auch, ihr müsst auch verstehen, es gibt leibliche Kinder und es gibt auch geistliche Kinder. Viele Menschen sind da, die auch keine eigenen Kinder haben, ja. Und es gibt auch Möglichkeiten auch, aber wir würden ganz verschiedene Antworten über diese Frage finden. Aber wenn man in Deutschland, eine deutsche Antwort wäre, wenn ist man gut vorbereitet, wenn man gut vorbereitet ist. Wenn man die Kurse durchgemacht hat, ja? Wer war schon mal in Ehevorbereitungskurs, das muss auch mal geben, aber so Geburtsvorbereitungskurs, ja? Ich kann sagen, ich war dort. Ja? Boah, was wir alles da gemacht haben und die Frau, deine Frau sitzt neben dir mit einem Bauch und andere Frauen auch und vielleicht sind ein paar Männer da oder andere Männer fehlen, weil sie keine Lust haben. Warum soll ich so schwach? Also diese Geburtsvorbereitungskurs gehen, ja? Also, ich hatte vorgehabt, meine Mama war auch eine OP-Krankenschwester und ich habe wirklich so Interesse für Medizin und alles Mögliche gehabt. Ich war öfter mal mit meiner Mama auf diese Station und ich habe die Geräte gesehen und ich habe gesagt, wenn ich mal Kinder kriege, dann gehe ich da rein. Ich würde neben meiner Frau stehen. Und wisst ihr was? Am Ende war ich wirklich die Hilfe für die Hebamme. Weil sie hat im Flur geschrien, kann jemand mir helfen? Und ich stehe neben und sage, Herr Christopher, los geht's. Und ich habe meine Frau gehalten und ich kann euch sagen, hey, du kannst dich immer auf das vorbereiten und am Ende kommt es doch oft anders. Hat jemand die Erfahrung gemacht? Genau. Boah, ey Leute. Ich habe meine Frau nie so erlebt. Wirklich. Das ist unglaublich und ich möchte einfach auch jetzt gerade meine Frau ehren und auch für diejenigen, die Geburt durchgemacht haben, das ist großartig. Hey, wirklich. Deshalb können Männer nicht gebären. Ich war das erste Mal. Unser erstes Kind erwarten wir, die Leni. Wir haben alle Vorbereitungen gemacht. Und es ging dann irgendwann los, ne? Meine Frau hat gebadet, wir haben gewartet und auf einmal läuft sie im Flur und ich denke, ups, jetzt geht's los. Und dann waren wir auf dem Weg. Aber die Leni, die hat ihr Zeit gebraucht. Stundenlang, ja, da sind lauter andere Frauen, haben Kinder, wie sagt man das? Kinder rausgeschoben und wir saßen und wir haben gewartet und dann kam die Leni, ja. Und das war so ein starkes Gefühl, die ich hatte. Ich hab geweint, ich habe wie ein Baby geweint. Ja? Ich gebe zu, wirklich. Und meine Frau, ja, was ist mit dir los? Guck mal das Baby an. Und es war auch nicht so, wie wir jetzt gedacht haben, ja? Und man denkt, ja, jetzt hat man ein Kind und für ein zweites Kind sind wir bereit. Ja? Und ich kann mich erinnern, wir haben schon für die Nea, unsere zweite Tochter, einen Termin gehabt. Und wir sitzen jetzt, mein Onkel war zum Besuch aus Pakistan und mein Papa sitzt dort. Mein Bruder kam extra aus Schwarzwald, uns zu besuchen. Und wir sitzen zusammen und wir haben vorgehabt, dass wir Döner essen. Und ich habe mich so gefreut und auf einmal rennt, ich bin im Schlafzimmer gewesen und meine Schwägerin kommt zu mir und sagt zu mir, O'Neill, Sandra geht's nicht gut, sie blutet. Und ich war total schockiert. Und es war 5 Wochen vor dem Termin. Und wenn ihr die Nähe kennt, sie macht alles schnell. Schneller. Und die kam. Wir haben uns auf den Weg gemacht. Ich habe meine Familie zu Hause gelassen. Ich war so dankbar. Meine Schwiegermutter hat die Leni genommen und ich auf dem Weg nach Heidelberg. Bam! Ich bin hinterher gefahren, ja? Also hinter diese Auto mit. Und fahre ich und dann denke ich, oh wow, bin ich dafür vorbereitet, oder? Krass, ey. Und dann kommen wir dort an und es war unglaublich. Sie konnten uns nicht sagen, was da los war. Könnt ihr das vorstellen? Und wir sitzen dort und auf einmal haben sie gesagt, ja, sie muss zur Ruhe kommen, jetzt, sie haben alles gegeben, PDA, wer kennt PDA? Es bringt auch manchmal nichts. PDA. Ja, der PDA, wow, ey, cool. Das hat nichts gebracht. Und ich sitze dort und dann hat meine Frau gesagt, ja, ich fühle mich jetzt mal gerade wohl. Es ist nicht so schlimm, wir sitzen. Und ich habe gesagt, Sandra, da war ein cooler Dönerladen da hinten. Können wir uns mal einen Döner kaufen, weil ich will einen Döner haben. Ja, und dann haben wir einen Döner geholt. Gut, ich habe Döner gegessen. Aber was ich damit sagen will, ist unglaublich. Ja, irgendwie ich glaube, die perfekte Vorbereitung gibt es nicht. Die beste Vorbereitung auf das Elternsein ist, dass es anders kommt, als man gedacht hat. Und es geht irgendwie so weiter. Ich kann mich auch erinnern, ich hatte auch das Privileg, 2 Monate in Elternzeit zu sein. Und ich bin sehr dankbar. In Deutschland ist das wirklich ein Segen, als Eltern Elternzeit zu haben. Ja? Und wie wir die Kinder nach Hause gebracht haben. Und ich kann mich erinnern, wie meine Frau alles gegeben hat. Ja? Also deine Frau auch. Hey, Kinder sind... Sie sehen schön aus, aber ich sag euch, ach du meine Güte. Sie ist so hübsch. Dann denken die Leute, kommen dich besuchen und sagen, oh, ist ein schönes Kind. Und du denkst, Mann, wenn du wusstest. Ich bin so dankbar für meine Kinder, aber ich kann euch Sachen erzählen. Also jeder von uns, der Kinder hat, der kann euch Erfahrungen erzählen, die Unfälle oder die Sachen, die ihr erlebt habt, ja, mit Kindern, ja, wenn man merkt, ein Kind ist so lang ruhig und, hey, ein Kind kann so nicht so lang ruhig im Zimmer sitzen bleiben, okay? Ja, da passiert was, da, ja, und wenn die näher so ruhig im Zimmer sitzt, dann weiß ich, nach Viertelstunde habe ich mehr Arbeit. Ja, also diese Sachen, die man mit Kindern erlebt. Und ich glaube, das allerbeste Sache am Eltern, auch Eltern sein, ist, du kommst nicht mehr raus aus der Nummer. Du bist Eltern, du bist ein Papa oder Mama für ewig und für immer. So sehr, also ich kann mich erinnern, wie oft meine Frau zu mir gesagt hat, ich glaube, O'Neill, ich brauche eine Pause. Ja, wer kennt das? Ja, und manchmal gibt es niemand. Ja, vielleicht die Tante oder der Oma, der sagen kann, ja, weißt du was, ich nehm das Kind für 2-3 Stunden weg. Ja, manchmal, das ist, du musst einfach, es gibt keiner, der deine Kinder einfach wegnimmt, du musst da durch. Oder? Kennt jemand das? Und ich glaube, hey, das ist die beste Charakterschule, wenn es eine Situation gibt, wo du einfach dranbleiben musst. Du hast keinen Bock, du willst nicht mehr, du willst aufgeben, ja, aber du musst einfach dranbleiben. Und gut vorbereitet ist man nie. Und es geht darum, dass wir in den Herausforderungen wachsen. Es kann ganz unterschiedlich sein. Mama sein. Vielleicht sitzt du hier und Vater sein ist so eine Herausforderung für dich. Vielleicht sitzt du hier und ein Mann zu sein ist eine Herausforderung für dich. Vielleicht sitzt du hier und du hast einen super Job, aber es gibt Schwierigkeiten auf dem Job. Vielleicht hast du keinen Job. Vielleicht hast du finanzielle Probleme. Vielleicht hast du Probleme hier mit der Beziehung, in der Beziehung, die du lebst. Vielleicht sitzt du hier und du bist krank. Oder vielleicht ist es genauso wie mit der Hannah. Eine Situation, wie Hannah die erlebt hat, ein unerfüllter Wunsch, der über Jahre besteht. Und glaub mir, wir alle haben Herausforderungen, die an uns ziehen und uns stretchen. Kennt ihr das Wort, stretchen? Ja, ein paar Sportler hier, ja. Ich mache seit 2-3 Wochen Sport mit Johannes. Johannes, danke an dir. Mir tut es überall weh. Meine Brille sind kaputt, das merkt ihr nicht, ja? Also die sind schief. Also ihr sitzt eigentlich schief, ja? Ja, aber stretchen, ja? Kennt ihr das? Dehnen. Und wenn wir das Gefühl haben, ich kann nicht mehr, wenn wir herausgefordert sind und dranbleiben, dann möchte ich dir heute ein Wort vorstellen. Und das Wort habe ich auch gelernt. Ich wusste das Wort, also das sind die Schwangerschaftsstreifen, aber die nennt man halt auch Wachstumsstreifen. Kennt ihr das? Habt ihr die schon mal gesehen? Wachstumsstreifen. Ja? Wenn du so stark wächst und deine alte Höhle nicht hinterher kommt, dann kracht deine Haut und du kriegst Wachstumsstreifen. Oder anders gesagt, für Männer, hey, du weißt, hey, wer wollte immer ein cooler Bicep haben, ja? Komm, Jungs. Bin in der Einzelne hier. Was? Du hast schon, ja? Oder wir wollen Sixpacks haben. Ja, wir haben alle Sixpacks, die verstecken hinter sich. Ne? Ja? Aber hey, da muss man dranbleiben in dieser Herausforderung und irgendwann merkst du, dass dein Muskel dann groß wächst. Und wisst ihr, warum reißt diese alte Hülle? Weil da was wächst. Und ich möchte dich heute einfach ermutigen, deine größte Herausforderung wird später deine größte Geschichte werden. Der Weg mit Gott erfordert Vertrauen, fordert Ausdauer. Vertrauen wächst, wenn wir Herausforderungen haben. Wenn wir Herausforderungen haben, dann wachsen wir. Es ist schwer. Es ist unfair. Manche Dinge, die schlecht scheinen, bringen uns so weit. Und glaub mir, wenn Gott alles aus unserem Weg wegräumen würde, werden wir nicht wachsen. Glaubt ihr das? Prüfungen, Probleme, Herausforderungen. Die Bibel sagt, die Herausforderungen, die Probleme bewirken Geduld in uns. Dass unser Vertrauen wächst in Gott. Und wisst ihr, Gott arbeitet immer in Partnerschaft mit uns. Unser Teil ist, dass wir ihm vertrauen. Mit Ausdauer. Und sein Teil ist, dass er sich um die Dinge kümmert, die wir nicht tun können. Vielleicht sind Dinge, Situationen oder die Gedanken, die du hast, oder die Gedanken, die du über Dinge machst, die du nicht ändern kannst. Und du sagst, hey, warum ist das so? Warum ist diese Krankheit immer noch da? Warum kann ich das nicht besser tun? Warum kann ich keine bessere Mutter sein oder bessere Mann sein? Warum habe ich nicht mehr Freude in mir? Wie kann ich die Dinge verändern? Wie kann ich meine Familie verändern? Wie kann ich mich verändern? Wie kann ich meine Gemeinde, meine Kirche verändern? Wie kann ich meine Stadt verändern? Und es sind alle Dinge, wo Gott zu dir sagt, hey, tu dein Part. Vertraue mir und halte durch. Und mein Part, sagt Gott, ist, um die Dinge zu kümmern, die du nicht verändern kannst. Und Hannah ist in dieser Situation seit Jahren. Und die Bibel sagt, sie war mit Elkana verheiratet. Und die Bibel sagt auch, er hatte zwei Frauen. Ich bin so dankbar, Gott sei Dank, heutzutage ist es nicht so der Fall. Ja? Was sagen die Frauen? Ja, gut, oder? Ich denke, viele Männer sind schon mit einer Frau überfordert. Was würden die mit zwei machen? Ja? Aber schlimm, ja? Was zwei Frauen und die andere war Penina oder Penina, hatte Kinder von Elkana. Und jahrelang hat die Hannah gehofft, dass sie auch ein Kind haben würde. Und es war nicht nur eine persönliche Not, die Hannah hatte, sondern auch eine öffentliche Schande. Es war sehr beschämend, wenn du keine Kinder für deinen Mann gebären konntest. Ich glaube, in vielen Kulturen, in vielen anderen Ländern ist es auch genauso der Fall. Und es steht, dass es jedes Jahr passierte. Jedes Jahr gingen also sie als Familie auf dem Berg nach Silo. Jedes Mal hat Penina die Hanna voll fertig gemacht. Ihr könnt das gar nicht vorstellen. Ja? Also Männer, wenn die kämpfen, ey, aber wenn Frauen kämpfen, das ist heftig. Oder wenn die Frauen einander fertig machen. Und es war genau so. Die Penina hat, ich weiß nicht, was sie für Kommentare losgelassen hat. Ja, du bist nix. Du bist nix für deinen Mann. Was kannst du geben? Was kannst du machen? Du bist nix wert. Ja? Du bist eine Schande für die Familie. Vielleicht kennt ihr diese Stimme. Stimme der Entmutigung. Gott tut doch gar nicht. Kennt ihr das? Vielleicht muss ich Gott selber helfen, selber anfangen, was zu tun. Und ich glaube, das muss man wirklich, dafür muss man die Hanna ehren. Hanna hatte eine Reihe von Möglichkeiten gehabt, ja. Die Bibel erzählt so, so klar über Menschen, die Sachen getan haben, um Gott zu helfen. Kennt ihr die Geschichte von Sarah? Ja. Sie hat gesagt, oh, wisst ihr was, wenn das nicht so klappt, dann habe ich auch einen Plan, ja? Oder es wurde auch Menschen umgebracht, um die Schande zu bedecken. Aber Hanna tat etwas anderes. Sie war traurig, sie hat die Bibel sagt, sie hat nicht gegessen und dann stand sie auf und dann ging sie zum Tempel, um zu beten. Und ich möchte drei Sachen euch ganz schnell weitergeben, die Hanna getan hat in ihrer Herausforderung, in ihrer Situation und die ihren Durchbruch gebracht haben. Die Hanna gesegnet haben. Und das Erste, was die Hanna tat, die Hanna wendete sich an Gott. Sie betete aufrichtig. Sie ist zu Gott gekommen. Sie war traurig, nichts gegessen, aber eins hat sie getan, sie war authentisch und sie ist zu Gott gegangen. Sie hat alles vor Gott gelegt. Sie hat ihr Herz ausgeschüttet. Sie hat gesagt, hier Gott, hier bin ich. Und die Bibel sagt, sie hat so geredet, dass ihre Lippe sich bewegt haben. Die Bibel sagt, auch der Priester, der da war, der dachte, dass die Hanna betrunken ist. Und sie hat Gott gebetet. Sie hat ihre Bedürfnisse, ihre Nöte vor Gott gebracht. Und ich glaube, das ist das Beste, was wir tun können. Wenn wir in einer Herausforderung stehen. Egal, wer du bist, egal, was deine Herausforderung ist, ich ermutige dich. Ich lerne das auch. Immer wieder. Ich komme zu Gott. Bevor ich 100 Leute anrufe und 100 Leute damit beschäftige, ich komme, ich will zu Gott kommen. Wie die Hanna. Und sie geht zu Gott und sie ist so echt vor Gott. Und sie ist vor Gott und sie sagt, hey Gott, hier bin ich. Und so sollen wir sein, hier, wir sollen zu Gott kommen und echt sein und sagen, hey Gott, hier, ich bin verzweifelt, ich bin in Not, ich bin wütend, ich bin traurig, aber ich komme zu dir, Gott. Hilf mir. Ich brauche deine Hilfe. Und die Bibel sagt, sie ist zu Gott gegangen und sie hat ganz spezifisch gebetet. Sie hat Gott ihre Not so klar ausgedrückt. Es war nicht so, hey Herr, Gott segne mich. Sie hat Gott ganz klar gesagt, was sie wollte. Und ich glaube, davon können wir lernen. Von Hanna lernen, hey Gott, das Ganze ganz abzugeben und sagen, hier Gott, das ist meine Not, das möchte ich. Das ist meine Not. Ich brauche hier Hilfe. Ich brauche in meinen Job Hilfe. Ich brauche da Hilfe. Ich will in meinen Charakter wachsen. Hilf mir, dass wir spezifisch werden, dass wir Gott zeigen, ja, dass wir beten. Es ist so schön. Wir haben einen lebendigen Gott. Und er liebt das, wenn wir mit ihm reden. Erstens, was sie getan hat, sie ist zu Gott gegangen, sie hat gebetet. Und zweitens, was sie getan hat, war, sie hat auf Gott gewartet. Sie hat gewartet. Wir singen ein Lied in unserer Gemeinde und das Lied heißt, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Ich glaube, das ist das Allerschwierigste, was man tun kann. Auf Gott zu warten. Aber von Hannah kann man das lernen. Sie hat auf Gott gewartet. Sie hat nicht die Sachen in ihre eigenen Hände genommen und gesagt, ja, ich glaube, ich habe jetzt gebetet und jetzt muss ich loslegen. Sie hat auf Gott gewartet. Und ich glaube, die Bibel sagt, wenn wir auf Gott warten, Gott wird uns neue Kraft schenken, neue Perspektive schenken. Und Gott wird uns weiter zeigen. Und drittens, und das Letzte, was ich auf diese Text rausgenommen habe, was die Hannah getan hat und was wir von Hannah lernen können, ist, sie dankte Gott. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir lernen können. Wir leben in einem Land, wo wir so gesegnet sind. Wenn meine Kinder mal motzen, dann sage ich denen manchmal, hey, ich würde gerne dich mal mitnehmen, wo ich herkomme. Und dir mal zeigen, wie das Leben dort ist. Dass du mal lernst, dass du alles hast. Und dass wir alle mal lernen, dass wir Gott dafür danken sollen. Oder? Bist du dankbar? Bist du dankbar? Guck mal, wenn du heute dein Hemd, dein T-Shirt, ein Kleid, dein was anhast, hey, du sollst dankbar sein. Wenn du heute gegessen hast, sollst du dankbar sein. Hannah dankte Gott. Und wisst ihr, was das mir zeigt? Dass für die Hannah der Geber wichtiger war als der Gabe. Kennt ihr das Gefühl? Wenn man in Not ist, wenn man herausgefordert ist, dann kommt man schnell, dann denkt man halt auch an die Sache, oh, ich glaube, ich muss in die Kirche gehen. Dann kann ich schnell beten und losrennen. Aber die Hannah tat was ganz anderes. Sie betete, sie wartete auf Gott und sie hat Gott bedankt. Für Gott geht es um eine Beziehung mit uns. Gott will eine Beziehung mit uns haben. Gott will nicht, dass wir einfach zu ihm kommen, wenn unsere Not schon, Bedürfnis schon erledigt ist, schon erfüllt ist, dass wir wegrennen. Kennt ihr die Geschichte von diesen Männern, die Jesus heilt? Und die Bibel sagt, nur ein paar von denen zurückkommen und Jesus bedanken. Weil die merken, hey, warte, ich war doch krank. Und einer hat mich geheilt. Ich will jetzt zurückgehen und ihm bedanken. Die Bibel sagt in Matthäus 7, Vers 11, wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um eure Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Gott will eine Beziehung mit uns haben. Gott will, dass wir ihn lieben. Dass wir nicht nur auf unsere Augen, auf seine Hand haben, sehen können, ja, was kann Gott für mich tun? Gott will eine Beziehung mit uns haben. Und die Hannah zeigt uns, hey, Gott ist wertvoller, mehr als ein Geschenk. Die Bibel sagt, erzählt auch, Hannah hat nicht nur Samuel als Sohn bekommen, sie hat weiterhin 5 Kinder bekommen. Gott hat sie noch mehr gesegnet. Und das zeigt mir, Gott gibt uns mehr, als was wir erwarten können und was wir erbitten. Und ich möchte damit schließen, Hannah, das waren Hannas Wachstumsstreifen. Sie hat durchgekämpft. Und wisst ihr, manchmal steht man im Kampf so lang und dieser Kampf wird wichtiger als Gott selbst für uns. Wir fokussieren unsere Augen mehr auf diese Probleme, als auf Gott uns zu konzentrieren. Und Hannah zeigt uns 3 Sachen. In 3 Sachen zeigt sie uns, hey, lass deine Augen auf Gott. Egal, was deine Herausforderung ist. Gott ist größer als alles in deinem Leben. Lass uns zusammen aufstehen. Wenn du in der Lage bist, aufzustehen, dann lade ich dich heute ein, mit aufzustehen. Und ich möchte mir diese Worte dich auch einladen. Hannah betet und dankt Gott und preist Gott, wie wir heute getan haben, mit Lieder. Und sie singt, sie betet ein Gebet in Kapitel 2 und sie erwähnt den Messias. Sie erwähnt Jesus, sagen viele Theologen. Sie hat darauf prophezeit, dass Jesus kommen wird und Jesus retten wird. Und ich möchte dich heute einladen. Vielleicht bist du hier und Gott klopft an deine Tür und er sagt, hey, du kennst mich, aber du bist so weit weg von mir. Du bist müde, du willst nicht mehr, aber komm einfach zu mir. Komm einfach zu mir. Rede mit mir. Bete zu mir. Und vielleicht bist du hier, und Gott sagt zu dir, hey, warte auf mich. Warte auf mich. Warte auf mich. Lass uns unsere Augen schließen. Und ich möchte ganz kurz über diesen Retter, diesen Messias reden. Und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist und du sagst, ja, hey, ich habe deine Predigt jetzt gehört, Pastor. Und es sind gute Sachen, die du mir über Gott erzählt hast. Aber ich kenne Gott nicht. Und ich möchte diesen Gott kennenlernen. Ich möchte eine Beziehung mit diesem Gott haben, der mich liebt. Ich möchte zu ihm kommen. Und weißt du, was Jesus für uns tut? Jesus lädt uns ein und er vergibt uns unsere Schuld, unsere Fehler, die wir in unserem Leben gemacht haben. das heißt Messias. Das heißt derjenige, der unsere Schuld auf sich nehmen kann und uns vergeben kann. Und wenn du hier bist und du sagst, ja, Pastor, ich will zu diesem Gott kommen und ich will, dass er mir vergibt, dann bitte ich dich, dass du einfach dieses Gebet mit mir sprichst. Und glaub mir, wenn du dieses Gebet betest, Gott ist treu, dir zu vergeben und mit dir eine Beziehung anzufangen. Gott ist treu. Lass uns beten. Herr, ich komme zu dir. Herr, ich habe gehört, dass du ein liebender Vater bist. Und ich komme zu dir, Herr. Ich habe so viel Schuld und Fehler in meinem Leben. Ich erkenne das, dass ich deine Hilfe brauche. Vergib mir, Jesus. Vergib mir meine Schuld, Herr. Ich komme zu dir und ich möchte dein Kind sein. Ich möchte eine Beziehung mit dir haben, Jesus. Komm in mein Herz. Ich lade dich ein. Sei mein Herr und mein Gott. In Jesu Namen beten wir. Amen. Und wenn du dieses Gebet gebetest, heißt die Bibel sagt, Gott ist dein Vater. Du bist ein Kind Gottes geworden. Und glaub mir, Gott wird dir auch den Weg zeigen. Der Herr segne euch. Nach dem Gottesdienst, wenn wir alles Programm auch rum hatten, ich stehe immer hier vorne und ich bin immer bereit, für diejenigen zu beten, die sagen, hey, Pastor, ich möchte einfach mich segnen lassen. Ich möchte einfach mit Gott reden und ich brauche Gebet. Und ich würde gern auch für dich beten. Lass uns auch jetzt gerade ein Lied singen und einfach über diese Predigt weiterhin Gedanken machen und in Gottes Gegenwart kommen. Vielleicht in unserer Not, mit unserer Not zu Gott kommen und sagen, Gott, hier ist meine Not, hier ist meine Herausforderung. Du siehst das, Herr. Gib mir Geduld. Gib mir Ausdauer, Herr. Ich komme zu dir. Höre mein Gebet, Herr. Thank you, Jesus.
Es gebe dir.